Hoch mit dem Humus, runter mit der Kohle. Hoch mit dem Humus, runter mit der Kohle. Hoch mit dem Humus, runter mit der Kohle. Danke.
Der, den ihr hier gehört habt, das war Wilhelm Dagel auf einer Fridays for Future Demo letztes Jahr hier in Halle. Willi studiert Agrarwissenschaften und kommt aus einer landwirtschaftlich geprägten Familie. Ich selbst habe Willi hier und da getroffen, hin und wieder mit ihm über Klima und Landwirtschaft gesprochen. Weil ich seine Perspektive spannend und überzeugend fand, habe ich mir gedacht, ich will noch einmal grundlegend mit ihm über Klimawandel, ökologische Krise und Landwirtschaft sprechen. In einem Telefonat habe ich ihn gebeten, nochmal grundlegend zu erklären, was das ist. Ökologische Krise.
Ich würde sagen, die ist Ausdruck eines dem zugrunde liegenden Phänomens, was so in einer ideologischen Sprache versucht wird, unter dem Begriff des Anthropozäns zu fassen, was einfach heißt, dass die Einflüsse der Menschheit, jetzt mal so allgemein gesprochen, auf die Ökosysteme und auf die Kreisläufe und auf die Stoffwechselprozesse der Natur so groß sind, dass da eigentlich eine Verschränkung und ein Zusammenwirken stattfindet. Also zum Beispiel jetzt nochmal in Bezug auf die Dürre, da ist es so, dass der Klimawandel inzwischen solche Ausmaße hat, der dazu führt, dass sich die Nordkappen, weil dort die Eisflächen schmelzen, das hängt dann mit dem Albedo-Effekt zusammen, aber so tief brauchen wir nicht einsteigen, auf jeden Fall erwärmt es sich dort schneller als am Äquator und das führt dazu, dass die Geschwindigkeiten, mit denen so die Luftzirkulation stattfindet, abnehmen und es zu sogenannten Rossby-Wellenereignissen kommt, die dazu führen, dass der Jetstream, der um den Globus kreist, so Beulen bekommt und sich dann einzelne Hochdruckgebiete festsetzen können. Und das ist eine Entwicklung, die zum Beispiel entstanden ist durch den menschenverursachten Klimawandel oder wie wir in der Umweltbewegung sagen, durch die Klimakrise. Und was eben zeigt, dass so Naturkatastrophen gar nicht mehr existieren, sondern dass Naturkatastrophen auch immer einen menschlichen Einflussfaktor haben. Da gibt es inzwischen auch eine neue Wissenschaft, die sogenannte Abgrenzungswissenschaft, die versucht mit Computermodellen das dann auch noch genau zu berechnen. Und das würde ich sagen, ist so das Neue, was in Anführungszeichen unsere Epoche kennzeichnet und von dem der Klimawandel nur eine Umweltkrise ist, wir es aber mit ganz vielen multiplen Umweltkrisen zu tun haben. Die zweite größere ist zum Beispiel das Artensterben, wo zum Beispiel Flächenversiegelung oder Landnutzung noch eine große Rolle spielt, die aber zum Beispiel auch gekoppelt ist mit dem Klimawandel. Und das ist quasi das Neue, würde ich sagen, an der Situation, dass man diese Auswirkungen jetzt auch im alltäglichen Leben spürt und ich möchte eine Einschränkung machen, auch im alltäglichen Leben in der nördlichen Hemisphäre und nicht nur in dem, im sogenannten globalen Süden, wo man das auch schon vorher gespürt hat.
Willi betont, dass die ökologische Krise systembedingt ist. Der Kapitalismus ist ein wirtschaftliches System, in dem nicht für die Bedürfnisse produziert wird. Produziert wird nur, was als gewinnträchtig erscheint. Im Vordergrund steht ein abstrakter Reichtum, der sich in Geld ausdrückt. Es ist ein ewiger Kreislauf. Es wird Geld investiert, um am Ende einen Mehrwert zu erzielen. Die natürlichen Bedingungen und planetaren Grenzen tauchen in dieser Rechnung nicht auf. So untergräbt der Kapitalismus auch die natürlichen Lebensbedingungen auf diesem Planeten. Eine Entwicklung, die ernst genommen werden muss. Klimaforscher sprechen immer wieder von sogenannten Kipppunkten, die eine Entwicklung in Gang setzen können, die nicht mehr kontrollierbar ist.
Also diese Tipping Points bestehen darin, dass wenn die Erwärmung einen gewissen Punkt erreicht hat, sie automatisch weitergeht. Also so jetzt einmal in den Alltagsverstand gedacht, wenn man zum Beispiel Popcorn macht und das Popcorn ist einmal gepoppt, dann kriegt man es nicht mehr zurück in den Maiskolben, also in diese Maiskornform. Und in Bezug auf den Klimawandel gibt es verschiedene Kipppunkte. Zum Beispiel den grönländischen Eisschild, dass wenn der schmilzt, dann kommt es zu einer Verstärkung der Erwärmung, weil eben das Eis durch den Albedo-Effekt das Licht direkt wieder zurückstrahlt ins Weltall. Und der Klimawandel ja darum basiert, dass wenn die Strahlung auf die Erde trifft, die umgewandelt wird in Wärmestrahlung und diese Wärmestrahlung eben die Treibhausgase zum Schwingen bringt. Das passiert beim Albedo-Effekt nicht. Aber wenn das Eis einmal geschmolzen ist, dann nimmt das Meerwasser diese Energie viel besser auf und spiegelt es eben auch dann als Wärmestrahlung wieder zurück. Und wenn quasi die Eisschilde einmal geschmolzen sind, dann verstärkt es quasi den Treibhauseffekt. Dasselbige ist zum Beispiel beim Regenwald oder bei den borealen Wäldern der Fall. Und dann gibt es noch verschiedene Kipppunkte, wie zum Beispiel die Methanhydrate oder die Kohlenstoffpumpe in den Weltmeeren. Ich finde halt beim Regenwald auch noch ganz interessant, dass da auch noch der Aspekt der Landnutzung hinzukommt. Das heißt, der Regenwald ist ja ein Ökosystem, das davon erlebt, dass quasi der Regen, dass quasi permanent Verdunstungsprozesse stattfinden und es dann wieder regnet. Und wenn eben in die eingegriffen wird durch den Klimawandel und mehr Verdunstung stattfindet oder Bäume abgeholzt werden und dadurch mehr Verdunstung stattfindet, dass das dann dazu führen kann, dass der Regenwald kippt, also quasi sich nicht mehr als Ökosystem erhalten kann und dann eben dazu führt, dass die Klimaerwärmung sich verstärkt, weil ja eben im Regenwald, in diesem Holz, das ist ja auch ein CO2-Speicher und wenn dieses Holz verrottet oder verbrannt ist, dann ist es eben in der Atmosphäre. Und so gibt es eben einen Zusammenhang zwischen Klimawandel, Landnutzung und diesen Kipppunkten, die dann dazu führen können, dass es quasi zu einer Erwärmungsspirale kommt, die dann nicht mehr zu stoppen ist. Und daraus leitet sich auch so ein bisschen das 1,5-Grad-Ziel ab, weil man davon ausgeht, dass man viele relevante Kipppunkte, die Korallenriffe werden dann wahrscheinlich schon verloren sein, damit stoppen kann, wenn man sich an dieses 1,5-Grad-Ziel hält.
Erwähnt wurde hier bereits eine bestimmte Art der Landnutzung, die ein Faktor der globalen Erwärmung ist. In der Klimabewegung wird deshalb immer wieder auch eine nicht nachhaltige Landwirtschaft kritisiert. Die Landwirtschaft, wie wir sie landläufig kennen, trägt mit zur ökologischen Krise bei.
Wenn man sich das weltweit betrachtet, dann gehen halt 25% aller Emissionen auf Landnutzungsänderungen oder auf die Landwirtschaft zurück. Und das ist ja erstmal ein erheblicher Anteil an den globalen Treibhausgasen. Nur, dass die halt nicht so leicht gesehen werden, weil halt Emissionen in der Landwirtschaft in Form von Stoffwechselprozessen entstehen und nicht durch das klassische Kohleverbrennen. Also zum Beispiel, wenn Dünger ausgebracht wird, entsteht zum Beispiel Lachgas, was ein 200 bis 300 mal stärkeres Klimagas ist als CO2. Oder wenn Kühe zum Beispiel verdauen, entsteht Methan, was so ein 30-mal schärferes Klimagas ist als CO2. Und dadurch, denke ich, fällt es so ein bisschen aus dem Blickfeld, wie der Landwirtschaft die Emissionen entstehen. Und deswegen würde ich sagen, zum Beispiel in Bezug auf den Klimawandel sind so die Aspekte, dass sich da grundlegend was ändern muss, durchaus berechtigt.
Dabei könnte Landwirtschaft nicht nur ein Teil des Problems, sondern nachhaltig betrieben auch ein Teil der Lösung sein. Eine nachhaltige Landwirtschaft wäre dazu in der Lage, enorme Anteile von Treibhausgasen mittels Humusbildung im Boden zu binden. Dass das nicht geschieht, dafür macht Willi eine verfehlte Agrarpolitik verantwortlich. In den tagespolitischen Debatten erscheinen allerdings Klimabewegung und die Interessen von Landwirten selbst immer wieder als Gegensatz. Viele landwirtschaftliche Betriebe erfahren ökologische Maßnahmen als Teil einer Gängelung, der sie sich ohnehin ausgesetzt sehen. Willi hält dies nicht für eine individuelle Macke von rückschrittlichen Bauern, sondern als Teil einer ökonomischen Gesamtkonstellation.
Der ökonomische Zusammenhang, der dahinter steht, ist, dass die Bauern halt unter sehr niedrigen Preisen produzieren, viel von Subventionen leben und es schwer haben, ihre Profitabilität zu steigern. Das hat verschiedene ökonomische Gründe. Aber auf einen, den ich jetzt verweisen möchte, ist zum Beispiel, welche Auswirkungen eine Überproduktion in der Landwirtschaft hat. Die führt eben dazu, dass wenn zu viel Lebensmittel produziert werden, was erstmal, also Überakkumulation ist erstmal eine allgemeine Tendenz des Kapitalismus, es passiert ständig, dass der Kapitalismus zu viel Produkte produziert und die nicht losgeschlagen werden können, das nennt man dann gemeinhin Krise, wobei nicht losgeschlagen werden können auch immer nur meint, die kann niemand kaufen, aber nicht in Bezug auf, die könne niemand gebrauchen. Und wenn es zu hohen Produktionen in der Landwirtschaft kommt, zu einem hohen Mengenoutput, dann führt es dazu, dass die Preise überdimensional stark verfallen. Das ist auch durch eine ganz einfache logische Überlegung sich klarzumachen. Man selber kauft halt seine Lebensmittel und hat so seinen Grundbedarf und den kauft man halt. Also wenn man Milchtrinker ist, dann trinkt man halt seinen Liter Milch die Woche oder anderthalb Liter Milch die Woche und die kauft man in einer relativ breiten Preisspanne, ob die jetzt 50 Cent ist oder bis 1 Euro. Das heißt, Überproduktion in der Landwirtschaft führt zu einem übermäßigen Preisverfall. Und wenn ich dann eine schlechte Rentabilitätssituation habe, dann führt es dazu, dass wenn dann die Umweltauflagen verschärft werden, die Landwirte ja auch mehr Kosten haben. Und diese Situation führt dann dazu, dass sich bei den Bauern aufgrund ihres ökonomischen Interesses eine Feindschaft gegen diese Umweltgesetzgebung einstellt. Und dann protestieren sie quasi gegen den Staat oder gegen die Politik für bessere Bedingungen und verstehen gar nicht die ökonomische Grundlage dessen, was da zugrunde ist, sondern es erscheint quasi als, jetzt kommt die Politik und jetzt wird es nochmal schlimmer. Und das, finde ich, ist so die Schwierigkeit da. Und da kann man dann auch wieder den Bogen schlagen und sagen, ja, im Kapitalismus, jetzt jenseits von jeglichen moralischen Vorwürfen, wenn es darum geht, aus Geld mehr Geld zu machen, dann wird die Umwelt halt vernutzt. Und da die sich in Konkurrenz zueinander befinden und dann noch die Preise schlecht machen, wird eben dann die Umwelt noch stärker vernutzt. Und es liegt am System, weil es darum geht, abstrakten Reichtum zu akkumulieren in Form von Geld und nicht konkreten Reichtum in Form einer Naturfülle zu bewahren. Und das ist so die Schwierigkeit, wenn so die Umweltbewegung auf die Landwirtschaftsbewegung trifft. Das wäre meine These.
Auf der einen Seite ist die Landwirtschaft unerlässlich für den täglichen Bedarf unserer Gesellschaft. Auf der anderen Seite scheint die Landwirtschaft ein Wirtschaftsfeld zu sein, dessen Akteure kaum gewinnbringend wirtschaften können. So sind sie von Subventionen abhängig. Dass das so ist, hängt auch mit der kapitalistischen Art und Weise zu wirtschaften zusammen. Es geht um die spezifische Art und Weise, wie im Kapitalismus auf ein spezielles Produktionsfeld zugegriffen wird, das seinerseits unweigerlich von natürlichen Bedingungen bestimmt ist.
Das eine ist, dass man es da mit natürlichen Prozessen zu tun hat. Was ja eigentlich erstmal was Schönes ist. Also wenn man eine landwirtschaftliche Perspektive hat, dann betrachtet man eigentlich, wie kann ich die Bedingungen perfektionieren, dass meine Kultur sich gut etabliert. Also wie bereite ich das Saatbett, wie tief lege ich das ab, flüge ich vorher, flüge ich nicht, mache ich Direktsaat, wie mache ich den Pflanzenschutz. Das sind alles Sachen, wo man Bedingungen schafft, um quasi natürliche Wachstumsprozesse zu optimieren. Diese natürlichen Wachstumsprozesse werden natürlich auf der anderen Seite auch versucht, durch den agrochemischen Komplex zu optimieren. Gleichzeitig gibt es da aber natürliche Grenzen. Also man hat eine Vegetationsperiode in Deutschland und in dieser Vegetationsperiode kann ich einmal Weizen ernten. Und das ist auch schon seit hunderten Jahren so. Ich kann das natürlich optimieren und ich kann düngen und ich kann pflügen und ich kann mir eine bessere Erntetechnik besorgen mit geringeren Verlusten. Aber was die Landwirtschaft tut, ist immer Bedingungen optimieren für Wachstum. Und dadurch ist dann ein Widerspruch gesetzt zu der Akkumulation des Kapitals, weil dieser Umschlag, den sonst irgendwie Unternehmen steigern können oder schneller steigern können in Industrieprozessen mit den Verkaufsebenen, der ist dann eben nochmal gekoppelt in der Landwirtschaft daran, dass das nicht geht, eben aufgrund dieser natürlichen Grenzen und die Art und Weise, wie Landwirtschaft arbeitet. Da könnte man dann quasi noch tiefer einsteigen und sagen, dort findet nur sehr bedingt abstrakte Arbeit statt, weil ja eigentlich die Natur von alleine wächst und man quasi mit der konkreten Arbeit dann die Bedingungen dafür herrichtet. Und das Zweite ist halt die Ökonomie des Bodens, die dazu führt, dass Landwirte eben ihren Boden haben und wenn sie den pachten müssen, dann sind sie ja mit anderen Landwirten im Konkurrenz und müssen den vom Verpächter bekommen. Und der gibt dann natürlich immer den Höchstbietenden den Preis. Das heißt, wenn es zu Produktivkraftsteigerungen in der Landwirtschaft kommt oder ein Landwirt was besser kann, dann verallgemeinert sich diese Produktivkraftsteigerung nicht in höheren Profiten, sondern in on the long run in höheren Pachtpreisen, die dann eben auch der Landwirtschaft das Akkumulieren erschweren. Und so ist eben Boden in der Landwirtschaft kein Kapitalfaktor, sondern eben quasi nur ein Rechtstitel, den man erwirbt, mit dem man dann mit seinem Kapital wirtschaften kann. Das heißt, wenn ein Landwirt im Boden investiert, ist es eigentlich, marxistisch gesprochen, ein Abzug von seinem Kapitalstock und das schwert dementsprechend auch die Akkumulation, weil es sich ja bei dem Gebrauch um dieses Bodens nur um einen Rechtstitel handelt. Und aus eben diesen genannten Sachen, aus diesen beiden Effekten folgert Marx dann, dass sich eigentlich eine industrialisierte Landwirtschaft und Kapitalismus ausschließen. Jetzt hat sich ja aber die Landwirtschaft doch industrialisiert und ich meine, in diesen beiden ökonomischen Gesetzen liegt die Notwendigkeit, weswegen es eigentlich überall in den entwickelten kapitalistischen Ländern irgendeine Art von besonderer Betreuung für die Landwirtschaft gibt oder eine Subventionspolitik.
Was folgt also daraus? Eine nachhaltige Landwirtschaft erfordert eine Wirtschaftsweise, in der für Bedürfnisse produziert wird, nicht für einen abstrakten Reichtum. Auf der Fridays for Future-Kundgebung letzten Dezember in Halle hat Wilhelm Dagel folgende vorläufige Äußerungen vorgetragen.
Ich möchte eine Agrarpolitik, die nicht die Landwirte nach Fläche bezahlt, sondern für gesellschaftliche Leistungen. Ich möchte eine Agrarpolitik, die nicht meint, aus Berlin und Brüssel alles besser zu wissen und den kleinsten Flugeinsatz in Pusemucke reguliert. Ich möchte eine Agrarpolitik, die Anreize setzt, damit die Landwirte und Landwirtinnen ihre Produktion selbstbestimmt und nachhaltig gestalten können. Ich möchte eine Agrarpolitik, die CO2 besteuert und für Humusaufbau bezahlt. Ich möchte eine Agrarpolitik, die unsere heimischen Produkte fördert, nachhaltig macht und nicht mit ungerechten Freihandelsabkommen zerstört. Ich möchte eine Agrarpolitik, in der Töchter und Söhne von Landwirten und Landwirtinnen ohne Existenzängste die Höfe ihrer Eltern weiterführen und nachhaltig entwickeln können. Deshalb geht auf die Landwirte zu, redet mit ihnen, bildet euch über die Landwirtschaft, besucht die Ringvorlesung Zukunftsfähige Landwirtschaft und lasst euch aus Brüssel und Berlin nicht für blöd verkaufen. Die Landwirte in Berlin demonstrieren unter dem Motto Landschaft, Verbindung, wir rufen zu Tisch. Wir als Umweltbewegung sollten uns mit ihnen an den Tisch setzen, von den Landwirten lernen und gemeinsam eine nachhaltige Landwirtschaft gestalten. Denn die derzeitige Agrarpolitik ist weder gut für die Umwelt und das Klima noch für die Landwirte. Schluss damit! Lasst uns deshalb anfangen, gemeinsam mit den Landwirten und Landwirtinnen unsere Lage zu erkennen. Denn wer seine Lage erkannt hat, wie soll der aufzuhalten sein? Hoch mit dem Humus, runter mit der Kohle! Hoch mit dem Humus, runter mit der Kohle! Hoch mit dem Humus, runter mit der Kohle! Danke!